Ja, auch nochmal guten Morgen von mir. Ich muss euch leider enttäuschen, liebe Geschwister. Wir wollen uns ein Thema heute Morgen anschauen, was nicht zum Jubeln ist. Aber das muss auch manchmal sein. Und dass wir heute ein Thema uns anschauen, was vielleicht ein bisschen unangenehm ist, das liegt nicht daran, dass ich mir denke, boah, was erzähle ich den Geschwistern? Mach mal ein unangenehmes Thema. Daran liegt es nicht, sondern es liegt daran, dass das Neue Testament sehr intensiv über dieses Thema redet. Und ich mich nicht erinnern kann, hier schon mal eine Predigt drüber gehört zu haben. Aber das Neue Testament sagt, das Thema ist wichtig. Und deswegen wollen wir uns das anschauen. Und dazu wollen wir uns heute einen ganzen Brief anschauen. Also wird es wahrscheinlich nicht der Römerbrief sein, weil der ist zu lang. Wir werden auch natürlich nicht den ganzen Brief wirklich betrachten können, weil dazu bräuchten wir schon 4 oder 5 Sonntage. Aber zumindest werden wir in schnellen Schritten dort durcheilen können und uns ein paar Verse genauer anschauen. Und zwar geht es um den Judasbrief. Und ich fange einfach an zu lesen. Judas, ab Vers 1. Und es empfiehlt sich mitzulesen. Judas, Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus, den in Gott, dem Vater, geliebten und in Jesus Christus bewahrten Berufenen. Barmherzigkeit und Friede und Liebe sei euch vermehrt. Ja, wer ist der Judas, der diesen Brief schreibt? Uns begegnen im Neuen Testament größtenteils 3 Leute mit Namen Judas. Also es sind noch ein paar mehr, aber die wirklich irgendwas eine Rolle spielen im Neuen Testament, sind es effektiv 3 Leute. Da haben wir Judas Iskariot, der wird es wahrscheinlich nicht sein. Dann finden wir einen anderen Jünger von Jesus mit Namen Judas. Der wird es aber auch nicht sein, weil der Judas, der diesen Brief schreibt, redet in Vers 17 über die Apostel und zählt sich selber nicht dazu. Außerdem hat er keinen Bruder, der Jakobus heißt. Zumindest wissen wir nichts davon. Und dann haben wir einen dritten Judas, nämlich einen Halbbruder von Jesus. Und der hat passenderweise einen Bruder, der Jakobus heißt, wie es im Gruß von dem Brief steht. Man kann das nicht zweifelsfrei sagen, aber höchstwahrscheinlich ist er der Autor dieses Judasbriefes. Sein Bruder Jakobus hat übrigens den Jakobusbrief geschrieben. Was ist sein Thema? Vers 3. Geliebte, während ich allen Fleiß anwande, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den einmal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Und genau das wird auch unser Thema heute Morgen sein. Der Brief ist an alle Christen geschrieben, nicht an eine spezielle Gemeinde oder so oder an eine spezielle Gruppe wie Judenchristen oder so, sondern er ist allgemein an Christen geschrieben, also an uns. Und also werden auch wir aufgefordert, für den einmal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Stellt sich die Frage, was ist da einmal den heiligen überlieferte Glauben? Ich meine, das Wort Glauben wird in der Bibel auf sehr vielfältige Weise benutzt. Was zeichnet diesen Glauben aus? Er ist uns überliefert und zwar einmal. Also man kann auch übersetzen ein für alle Mal. Und jetzt überlegen wir, auf was trifft es zu? Ja, ganz einfach, auf das. Von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22, jeder Vers, ist der ein für alle Mal den Heiligen, also uns, überlieferte Glauben. Es geht also hier um alle unsere Glaubensinhalte. Da gibt es Themen, die sind zentral und bedeutend, da gibt es Themen, die haben eine untergeordnete Bedeutung, aber unwichtig ist keins, weil sonst würde es nicht in der Bibel stehen. Und Judas möchte von uns, dass wir für diesen Glauben, für unsere Glaubensinhalte, für die Wahrheit der Schrift kämpfen. Ja, warum ist Kampf überhaupt nötig, ist doch die Frage. Ich meine, meine Bibel nimmt mir ja keiner weg. Vers 4. Denn gewisse Menschen haben sich neben eingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht zuvor aufgezeichnet waren. Gottlose, die die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und unseren alleinigen Gebieter und Herrn Jesus Christus verleugnen. Und jetzt merkt ihr schon, dass das Thema nicht ganz so das Angenehmste ist. Und das wird sich so den ganzen Brief durchziehen. Es gab also anscheinend zur Zeit des Judas Leute, die sich in die Gemeinden oder in die christliche Szene, sage ich mal, neben eingeschlichen haben. Achso, ich habe sogar noch Folien. Ich vergesse ja. Also wer eine schön bebilderte Predigt erhofft, den muss ich leider enttäuschen. Ich habe effektiv 2 Folien und ein Deckblatt zu was Wichtigem. Also anscheinend haben sich Menschen in die Gemeinden eingeschlichen oder in die Gemeinschaft der Geschwister, die Gemeinschaft der Christen, um die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung zu verkehren und unseren Gebieter und Herrn Jesus Christus zu verleugnen. Es ist die Frage, ist das so ein wichtiges Thema? Anscheinend schon. Weil der gesamte 2. Petrusbrief redet davon, der gesamte Judasbrief spricht davon und mehrere Abschnitte in anderen Briefen. Ist die nächste Frage, ist das ein Thema, was für uns irgendwie relevant oder wichtig ist? Ich glaube, auch das ist wahr, weil die Schrift macht sehr, sehr deutlich, eine biblische Gemeinde und gerade eine biblische Gemeinde ist permanent vom Teufel angefochten und angegriffen. Und es ist einfach eine Realität von der Schrift her, dass es in christlichen Gemeinden, in der Gemeinschaft von Christen Menschen gibt, die nicht bekehrt sind, die nicht errettet sind. Gottlose steht hier in Vers 4. Menschen, die nach außen hin sich wie Christen geben, nach außen hin religiös sind, alles mitmachen, aktiv am Gemeindeleben teilnehmen, aber die in Wahrheit nicht zu Jesus Christus gehören und die der Teufel leider dazu benutzt, um unseren Glauben zu zerstören. Und da die Schrift sagt, solche Menschen gibt es und wird es bis zur Wiederkunft des Herrn geben, wird es sogar vermehrt geben, wäre es, glaube ich, naiv oder dumm zu sagen, uns betrifft das nicht. In der Gefahr stehen wir nicht. Ich rede nicht über das Thema, weil ich denke, dass es uns jetzt im Moment tatsächlich als Gemeinde betrifft. Aber die Gefahr ist da. Was zeichnet diese Menschen aus? Sie haben sich neben eingeschlichen. Was heißt es? Diese Menschen sind unerkannt. Ich meine, wenn irgendjemand sich irgendwo hinstellt, vielleicht ein bekannter Kirchenvertreter oder Theologieprofessor, und sagt, Jesus ist Christus, ist nicht von den Toten auferstanden, dann wissen wir, das ist falsch. Aber das ist sehr offensichtlich, dass er was Falsches sagt. Es geht hier also um Leute, die nach außen hin wirklich aktiv religiös leben, ausschauen wie ein Christ, aber durch ihre Lebensweise und durch das, was sie sagen, was sie in Gesprächen fallen lassen, was sie vielleicht unterschwellig vertreten, das Ziel haben, den Glauben der Geschwister, unseren Glauben zu zerstören. Ja, wer kann das sein? Ja, prinzipiell jeder, theoretisch. Das muss keine unauffällige Person sein. Das können Leute sein, die mitarbeiten in der Gemeinde, das können Leute sein, die predigen. Es gibt sogar noch ein krasseres Beispiel, wenn ihr mit mir aufschlagen wollt, Apostelgeschichte 20. Apostelgeschichte 20, 29 und 30, da sagt Paulus, ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und aus euch selbst werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Jetzt, zu wem sagt er das? Liebe Geschwister, der Mann unterhält sich mit den Ältesten der Gemeinde in Ephesus. Nur mit denen. Und sagt, aus euch selbst werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden. Also an, sag ich mal, der Aufgabe einer Person in der Gemeinde ist nicht festzumachen, wie er wirklich drauf ist. Wie gesagt, wodurch werden diese Leute gekennzeichnet? Sie verkehren die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung. Das ist was, was ihren Lebenswandel betrifft. Und sie verleugnen unseren alleinigen Gebieter, Herrn Jesus Christus. Ja, wie schaut das aus? Und dafür gibt uns Judas in den Versen 5 bis 8 des Judasbriefes 3 alttestamentliche Beispiele. Ich lese vor, ab Vers 5, ich will euch aber, die ihr ein für allemal alles wisst, daran erinnern, dass der Herr, nachdem er das Volk aus dem Land Ägypten gerettet hatte, zum anderen aber die vertilgte, die nicht geglaubt haben. Und Engel, die ihren ersten Zustand nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen Ketten unter der Finsternis verwahrt.
wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die sich selbst, ebenso wie jene der Hurerei hingaben und anderem Fleisch nachgingen, als ein Beispiel vorliegen, indem sie die Strafe des ewigen Feuers erleiden. Doch ebenso beflecken auch diese Träumer das Fleisch und verachten die Herrschaft und lästern Herrlichkeiten. Er spricht vom Volk Israel in der Wüste, er spricht von Engeln, die ihren ersten Zustand nicht bewahrt haben, und von den Bewohnern von Sodom und Gomorra. Was hat diese Leute ausgezeichnet? Ja, beim Volk Israel war es offensichtlich Unglauben. Unglauben trotz der Wunder, die Gott getan hat an ihnen. Die Engel haben rebelliert, trotz dessen, dass sie in perfekter Gemeinschaft mit Gott lebten. Sie hatten die nächste Nähe zum Herrn und waren trotzdem fähig, gegen Gott zu rebellieren. Und die Leute von Sodom und Gomorra, sie hat ausgezeichnet, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse, ihre eigenen Lüste befriedigen wollten. So schaut es aus, wenn Leute die Gnade in Ausschweifung verkehren und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. Das heißt nicht, dass sie sich hinstellen und unbedingt offensichtliche Irrlehre oder sowas predigen, sondern das sieht man am Ende an ihrem Leben. Ob sie an Gott glauben, ob sie an seine Wahrheiten glauben, ob sie ihm vertrauen, ob sie gegen Gott rebellieren oder nicht, oder ob sie einfach nur darauf gesinnt sind, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Was ist noch ein Kennzeichen dieser Leute, dieser Verführer? Denn ebenso beflecken sie auch diese Träumer das Fleisch und verachten die Herrschaft und lästern Herrlichkeiten. Irgendwie sind sie realitätsfern in dem, was sie tun. Die Bibel sagt, sie sind Träumer. Sie verachten die Herrschaft, also sie haben keinen Sinn für Autorität und keinen Gehorsam gegenüber anderen Menschen und Gott. Und sie lästern. Und dazu wird uns auch ein sehr interessantes Beispiel gegeben, Vers 9. Michael aber, der Erzengel, als er mit dem Teufel streitend Wortwechsel hatte um den Leib Moses, wagte nicht ein lästerndes Urteil über ihn zu fällen, sondern sprach, der Herr schelte dich. Diese aber lästern, was sie nicht kennen, was irgend sie aber von Natur wie die unvernünftigen Tiere verstehen, daran verderben sie sich. Das ist sehr interessant. Der Judasbrief macht das ein, zweimal, dass er uns eine Begebenheit aus der Zeit des Alten Testamentes mitgibt, die uns aber nirgendwo im Alten Testament aufgeschrieben ist. Und trotzdem ist es wahres Wort Gottes. Anscheinend hat der Erzengel Michael mit dem Teufel Streit gehabt um den Leib Moses. Und selbst der Erzengel Michael in seiner Macht und Autorität wagte nicht, über den Teufel ein lästerndes Urteil zu fällen, sondern hat das Urteil dem Herrn überlassen. Und da kommt die erste Anwendung für uns. Es steht nämlich ganz am Anfang da, wir sollen für den Glauben kämpfen. Es steht nicht da, wir sollen gegen die Verführer kämpfen, sondern für den Glauben, nicht gegen jemanden. Mit dem Urteil über solche Verführer, die den Glauben von Christen zerstören wollen, über dieses Urteil wird sich Gott einst Gedanken machen. Das Urteil wird Gott fällen. Wir sollen auch kein lästerndes Urteil fällen, auch kein schlechtes Wort über diese Menschen verlieren, auch wenn es sehr, sehr falsch ist, was sie tun. Sondern das Urteil über sie, das behält sich Gott vor. Und das ist der erste Punkt. Wir sollen kämpfen für den Glauben und nicht gegen die Verführer. Okay, das ist der erste Punkt, den wir jetzt angeschaut haben. Wenn wir kämpfen wollen, muss man sich natürlich erstmal den Gegner anschauen. Und interessanterweise liegt es in göttlicher Weisheit, dass der Gegner gar nicht der eigentliche Gegner ist, sondern wir ein Anliegen für den Glauben haben sollen. Wenn man sich den Gegner angeschaut hat, muss man sich als nächstes das Schlachtfeld anschauen oder die Ausgangslage eines Kampfes. Zumindest ist es klug, wenn man das vor einem Kampf macht. Wenn irgendein Feldherr irgendeine Schlacht plant, dann guckt er sich neben dem Gegner auch natürlich die Ausgangslage an. Was ist die Ausgangslage? Und ich würde die Verse 12 bis 16, die sich darum drehen, einfach mal vorlesen. Und liebe Geschwister, schnallt euch an, was hier steht. Ich habe noch nie einen so beklemmenden Abschnitt in der Bibel studiert. Beim Bibelstudium so da lief es mir kalt den Rücken runter. Diese, also die Verführer, sind die Flecken bei euren Liebesmalen. indem sie ohne Furcht Festessen mit euch halten und sich selbst weiden. Wolken ohne Wasser, von Winden hingetrieben, spätherbstliche Bäume, fruchtleer, zweimal erstoben, entwurzelt. Wilde Meereswogen, die ihre eigenen Schändlichkeiten ausschäumen, Irrsterne, denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. Es hat aber auch Henoch, der siebte von Adam, von diesen geweissagt und gesagt, siehe, der Herr ist gekommen inmitten seiner heiligen Tausende, um Gericht auszuführen gegen alle und zu überführen alle Gottlosen, von all ihren Werken der Gottlosigkeit, die sie gottlos verübt haben, und von all den harten Worten, die gottlose Sünde gegen ihn geredet haben. Das liest sich nicht so einfach. Und deswegen sage ich, auch wenn sowas in der Schrift steht, müssen wir uns darüber Gedanken machen. Es ist einfach eine Realität, dass es Menschen gibt, die unseren Glauben zerstören wollen. Und das ist es schlimm, dass es sowas in unserer Zeit gibt. Und wer meint, es betrifft uns wirklich nicht, der sollte sich ein bisschen mal die Geschichten der Gemeinden und der christlichen Richtungen und Strömungen, die es über die Jahrhunderte seit der Urgemeinde gegeben hat, und er wird merken, das ist wahr, wenn die Bibel sagt, es ist eine Realität, dass es Menschen gibt, die unerkannt in Gemeinden unterschwellig und subtil die Geschwister vom Glauben abbringen wollen. Und es geht hier nicht um Uneinigkeiten mit gewissen Leuten über, sag ich mal, Fragen von untergeordneter Bedeutung. Es geht Leute, die die Fundamente unseres Glaubens angreifen. Die die wichtigen Lehren angreifen. Und die Geschwister abziehen hinter sich her, wie es in der Apostelgeschichte stand. Oder Spaltungen in der Gemeinde verursachen wollen. Und die Bibel fällt über diese Leute, ich würde mir das nicht anmaßen, aber die Bibel tut das ein Urteil. Sie sagt, diesen Leuten ist das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt. Sie sagt, der Herr wird kommen inmitten seiner heiligen Tausende. Und da sind wir mit gemeint. Wenn wir mit dem Herrn wiederkommen in Macht und Herrlichkeit und er Gericht üben wird auf dieser Erde. Und da steht da, die Gottlosen, die werden gerichtet. Leider. Aber wie kann sich die Schrift erlauben, über Menschen das Urteil zu fällen, die gehen verloren? Gilt für sie nicht das Angebot der rettenden Gnade, dass jeder, der an Jesus Christus glaubt und an sein Werk am Kreuz auf Golgatha, dass er gerettet wird. Doch, das gilt auch für diese Menschen. Aber die Schrift ist sehr realistisch, wenn sie sagt, diese Menschen, die sind durch ihre eigene Feindschaft gegenüber Gott, ihre Feindschaft gegenüber dem Kreuz, haben sie sich selber so weit ausgestellt, dass es von ihnen aus sich heraus, aus sich selbst heraus unmöglich sein wird, sich noch zu Jesus zu bekehren. Sie haben ihr eigenes Herz verhärtet, sagt die Bibel an anderer Stelle. Und das ist traurig, liebe Geschwister, dass es Menschen gibt, die in Gemeinschaft mit Christen leben, die an einem Gemeindeleben teilnehmen, die eigentlich, auf dieser Welt, wo kann man näher bei Gott sein als in der christlichen Gemeinde? Wo ist der Herr gegenwärtiger? Die in trotz der Gegenwart Gottes in einer Gemeinde ihr Herz verstocken und weiterhin die Geschwister abbringen wollen vom Glauben. Das ist traurig, dass es solche Menschen gibt. Aber es ist leider eine Realität. Was hat das mit dem Kampf, den wir für den Glauben führen sollen, zu tun? Ja, liebe Geschwister, ganz einfach, die Ausgangslage unseres Kampfes ist geklärt. Es geht nicht darum, wer sagt, wie was falsch ist, sobald jemand da ist, der aktiv gegen die Fundamente unseres Glaubens arbeitet, der, wie es da steht, Gnade in Ausschweifung verkehrt und Herrn Jesus Christus verleugnet. Wenn es solche Menschen gibt, dann fällt die Bibel über sie ein Urteil, was ich mir nicht anmaßen würde. Und damit lässt sie das Thema gut sein und wechselt das Thema zu der Frage, wie können wir denn ganz praktisch für den Glauben kämpfen. Wir müssen uns mit diesen Menschen nicht befassen. Ganz im Gegenteil, die Bibel sagt, wir sollen Abstand zu solchen Menschen haben. Wenn, wie gesagt, sie haben sich eingeschlichen in die christlichen Gemeinden oder in einige christlichen Gemeinden, in manche leider. Aber wenn sie erkannt werden, dann sagt die Schrift ganz klar, sie haben in der Gemeinde nichts verloren. Es ist gefährlich, solche Leute in der Gemeinde zu lassen. Weil wer sich mit solchen Menschen befasst und zu viel auseinandersetzt, steht in der Gefahr, von ihnen überführt zu werden. Von ihnen verführt zu werden. Und selber anfängt, falsche Dinge zu glauben. Vers 16 fasst das alles nochmal zusammen. Diese sind Murrende, mit ihrem Los Unzufriedene, die nach ihren Begierden wandeln und ihr Mund redet stolze Worte und um des Vorteils willen bewundern sie Personen. Kurzum, was sie selbst brauchen, das ist das, wonach sie streben, was sie meinen zu brauchen, ihr eigener Vorteil. Und jetzt machen wir einen Themenwechsel. Nachdem wir uns diese Leute angeschaut haben und uns die Ausgangslage des Kampfes angeschaut haben, dass wir nämlich nicht gegen sie arbeiten müssen, sondern für den Glauben, können wir jetzt umschwenken auf den dritten Punkt, nämlich wie führen wir diesen Kampf eigentlich? Vers 17, und jetzt wird's ermutigender, liebe Geschwister. Ihr aber, Geliebte, das geht schon runter wie Öl, erinnert euch an die von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus zuvor gesprochenen Worte, dass sie euch sagten, dass am Ende der Zeit später sein werden, die nach ihren eigenen Begierden der Gottlosigkeit wandeln. Diese sind es, die sich absondern, natürliche Menschen, die den Geist nicht haben. Wie sollen wir kämpfen? Erstens, erinnert euch an die von den Aposteln unseres Herrn zuvor gesprochenen Worte. Macht die Augen auf. Wenn man sich davor verschließt und sagt, solche Leute gibt's nicht, schon gar nicht in unserer Gemeinde, und das kann uns auch gar nicht passieren, dass der Teufel uns so angreift. Wie gesagt, ich glaube, das wäre dumm oder naiv. Deswegen sagt die Bibel, erinnert euch an die Worte der Apostel. Die haben euch das vorhergesagt, dass das so sein wird. Ich habe es mal genannt, Augen auf und nicht erschrecken. Wir sollten nicht bestürzt sein, wenn wir sowas, ich hoffe, dass das nie passieren wird hier im Goetheplatz, aber wenn wir sowas feststellen sollten, dann sagt die Bibel, ihr habt es gewusst, seit 2000 Jahren. Macht die Augen auf. Vers 20, ihr aber, Geliebte, euch selbst erbauend auf eurem allerheiligsten Glauben. Das ist der Punkt 2. Uns selbst erbauen auf unserem Glauben. Ja, wie geht das? Nochmal zur Wiederholung, was ist unser Glaube? Alle unsere Glaubensinhalte, das Wort Gottes. Wie erbauen wir uns darauf? Ja, als allererstes damit, dass wir es lesen und studieren, dass wir es kennen, dass wir es lieb gewinnen werden. Weil je lieber wir das Wort Gottes haben, desto energischer werden wir es verteidigen und für es kämpfen. Uns selbst erbauen auf unserem Glauben. Die Schrift studieren. Uns gegenseitig austauschen darüber. Liebe Geschwister, ich habe manchmal das Gefühl, wenn wir hier sonntags zusammenkommen, dann haben wir manchmal so ein bisschen vergessen, warum wir das tun. Die Schrift gibt uns ganz klaren Grund, warum wir uns treffen. Neben der Anbetung des Herrn, beim Mahl des Herrn, sagt sie im Hebräer, Kapitel 10, und lasst uns aufeinander Acht haben zur Anreizung, zur Liebe und zu guten Werken. Ja, wie? Indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen. Das ist der Zweck unseres Zusammenkommens neben der Anbetung, dass wir uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken, dass wir uns erbauen auf unserem Glauben. Und ich habe manchmal das Gefühl, und es betrifft nicht, also ich schließe mich da nicht aus, ganz im Gegenteil, dass wir manchmal herkommen, wir feiern das Mahl des Herrn und machen einen Haken ran. Es ist jeden Sonntag. Es ist Routine irgendwie für uns. Dann hören wir eine Predigt und machen einen Haken ran. Ja, wir haben eine Predigt gehört. Und dann gehen wir hier raus und sobald wir draußen sind, legt sich irgendwie ein Schalter um und wir sind sofort wieder in unserem Alltag. Und liebe Geschwister, mir gefällt das auch. Wisst ihr, so nach dem Gottesdienst mit den Geschwistern Smalltalk zu führen und was hast du so gemacht und dies und jenes und ich habe mir die Handtasche neu gekauft und ich mir das Buch neu und das ist alles gut und nett, dieser Austausch, und das ist alles wichtig. Aber ich habe manchmal so das Gefühl, dass wir irgendwie nach dem Gottesdienst oder wenn wir dann Montag früh wieder in unsere Woche gehen, so einen Schalter umlegen von geistlich auf irgendwie normal. Wisst ihr, was ich meine? Es würde uns das, wie gesagt, da kann ich mich nicht mit rausnehmen, weil ich habe damit auch ein Problem, uns vielleicht gut tun, wenn wir in der Gemeinschaft mit den Geschwistern hier am Sonntag sind, außerhalb vom Gottesdienst, vielleicht ein oder zwei Gespräche mehr über die Dinge des Herrn zu führen. Uns drüber auszutauschen. Ja, was habe ich letzte Woche in meiner stillen Zeit gelesen und nicht verstanden? Was hat mich ermutigt? Wem konnte ich Zeugnis geben? Vom Herrn Jesus Christus. Und wenn das normal wird in einer Gemeinde, wenn das ein ungeheuchelter geistlicher Austausch ist und das alle so machen, liebe Geschwister, in so einer Gemeinschaft kann ein Verführer gar nicht existieren. Das geht gar nicht, weil der hat nichts Ermutigendes weiterzugeben. Der kann nicht Zeugnis geben, weil er leider nicht zu Jesus Christus gehört. Und wenn man so eine Kultur in der Gemeinde schafft, von Austausch, von echten, ungeheuchelten, geistlichem Austausch, dann wird man solche Leute, wenn es sie leider gibt, schnell erkennen. Schneller zumindest, als wenn das nicht in der Gemeinde der Fall ist. Drittens, wir sollen beten im Heiligen Geist. Ja, was bedeutet denn das jetzt schon wieder? Es ist nicht beten zum Heiligen Geist gemeint, sowas lehrt die Schrift nicht, aber es ist beten im Heiligen Geist gemeint, das heißt vom Heiligen Geist geleitet. Bedeutet automatisch in Übereinstimmung mit Gottes Wille. Nicht einfach drauf losbeten nach dem Motto, was fällt mir denn gerade so ein, was denke ich gerade, was wichtig ist, wofür ich beten sollte, sondern sich Gedanken machen, wie will der Herr, dass ich biblisch bete? Was will der Geist Gottes von mir? Was legt er mir aufs Herz, was wichtig ist gerade im Gebet? Ein Gebetsleben, geleitet vom Heiligen Geist, das ist Grundvoraussetzung für alles, für jedes geistliche Wachstum. Auch für Standhaftigkeit gegenüber irgendwelchen falschen Dingen und Leute, die falsche Dinge erzählen. Das nächste, Vers 21. Erhaltet euch selbst in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben. Uns selbst erhalten in der Liebe Gottes. Das ist auch so ein komischer Ausdruck. Wie soll das funktionieren? Uns selbst in der Liebe Gottes erhalten? Ja, ganz einfach. Wenn wir uns Gedanken machen, immer wieder über das Evangelium, über unsere wunderbare Rettung, über die Barmherzigkeit, die Gott gegen uns hat, über seine Wiederkunft und unser ewiges Leben, was wir bei seiner Wiederkunft erlangen werden. Wenn wir unseren Blick auf die Ewigkeit und auf die Liebe Gottes, auf die Barmherzigkeit Gottes hinrichten, nah an diesen Wahrheiten, an diesen fundamentalen Wahrheiten am Evangelium leben, auf diesem Fundament sicherstehen, eine Beziehung, eine enge Beziehung zum Herrn Jesus haben, dann erhalten wir uns in seiner Liebe. Und je näher wir bei ihm sind, desto entfernter sind wir von verkehrten Dingen. Okay, jetzt haben wir vier Punkte, die alle ein was gemeinsam haben, weil das spricht davon, diese vier Punkte sprechen davon, wie schützen wir uns vor falschen, verkehrten Dingen, vor Leuten, die irgendwie uns abbringen wollen. Selbststandhaft sein. Wenn wir diese Dinge tun, diese Punkte, die uns der Judasbrief mitgibt, dann leben wir nah beim Herrn und führen ein Leben, was standhaft ist. Weil, wie gesagt, je näher wir beim Herrn leben, desto weniger sind wir empfänglich für verkehrte Dinge. Je mehr wir uns auf unserem Glauben erbauen, die Schrift studieren und uns darüber austauschen, desto gefestigter sind wir in unseren Wahrheiten, die wir glauben. Desto lieber gewinnen wir sie und desto energischer kämpfen wir für sie und verteidigen sie. Auch wenn in unserer Zeit viel Falsches erzählt wird. Auch leider in Gemeinden, die biblisch sind oder es vielleicht vor 30, 40, 50 Jahren noch waren. Wo der Teufel aber durch solche Leute schon viel Unheil angerichtet hat. Es gibt eine zweite Seite der Medaille. Weil Niemand von uns ist so standhaft, dass er nicht irgendwie überzeugt werden könnte von falschen Dingen. Das ist einfach so. Weder ich, noch ihr, noch irgendein bekannter Bibellehrer ist so standhaft, dass es für ihn keine Gefahr darstellt. Irgendwelche Leute, die die Geschwister verführen wollen. Und deswegen gibt es leider Leute, die Opfer dieser Verführer sind und geworden sind. Und über die, mit denen sollen wir auch richtig umgehen. Und da gibt uns die Bibel auch Anweisungen, der Judasbrief, in den nächsten beiden Versen. Anderen helfen, die verführt worden sind, leider. Vers 22 und 23. Und das ist jetzt so ein bisschen eine komplizierte Sache, weil diese Verse sind nicht ganz so einfach zu übersetzen, oder besser gesagt, es ist nicht so einfach herauszufinden, was der richtige Grundtext ist. Ich habe mit vielen, vielen Leuten geredet, die da Experten sind auf dem Gebiet, und habe mich für eine Variante entschieden, an die ich mich halten will, die relativ wahrscheinlich ist, und an die ich mich einfach halten will, aber nicht meine Hand dafür ins Feuer legen will. Und die sieht so aus. Und die einen, die zweifeln, weist zurecht, die anderen aber rettet mit Furcht, sie aus dem Feuer reißend, indem ihr auch das vom Fleisch befleckte Kleid hast. Die einen, die zweifeln, weist zurecht, oder der einen, die zweifeln, erbarmt euch. Die beiden Varianten sind ungefähr gleich wahrscheinlich. Ist da ein Unterschied zwischendrin? Nein. Erbarmen und zurechtweisen meint ziemlich genau dasselbe. In den meisten Zusammenhängen im Neuen Testament. Weil Erbarmen hat immer ein Ziel. Wenn ich sage, ich gehe barmherzig mit jemandem um, dann hat es immer das Ziel, ihn irgendwo zurückzubringen oder so. Und zurechtweisen ist in der Schrift in der Regel nicht so gemeint, dass du mit erhobener Zeigefinger kommen sollst und sagst, du hast das und das und das falsch gemacht, mach's anders. Sondern zurechtweisen ist in der Schrift immer mit Barmherzigkeit gemeint. Jemand mit Geduld und Sanftmut und Barmherzigkeit irgendwie zurechtzuweisen, in die richtige Richtung wiederzubringen. Um wen geht's in Vers 22? Die einen, die zweifeln. Es gibt also Menschen, die durch falsche Lehre ins Zweifeln gebracht wurden. Mal ein ganz praktisches Beispiel. Es erzählt jemand in den Gesprächen, die er geführt mit den Geschwistern und so, man könne sich seines Heils nicht gewiss sein. Man kann, wenn man sündigt, wieder verloren gehen. Du kannst dir nicht sicher sein, ob du wirklich errettet bist. Es gibt viele Menschen, die sowas glauben, und das steht eindeutig im Widerspruch zur Heiligen Schrift. Weil die Heilige spricht davon, dass wir unseres Glaubens gewiss sein können. Jetzt kommt aber jemand und argumentiert das sehr, sehr gut, und es gibt sehr, sehr gute Argumentationen dazu, und verunsichert einen Bruder oder eine Schwester, die anfängt, an ihrem Heil, an der Gewissheit ihres Heils, ob sie wirklich errettet ist, zu zweifeln. Und so ein Zweifel, der kann einen geistlich lähmen, der kann das geistliche Leben fast zum Stillstand bringen. Es gibt Menschen, die haben einfach Angst vor sowas, obwohl sie eigentlich keine Angst haben brauchen, weil sie verunsichert wurden, ob man wirklich seines Heils gewiss sein kann. Das ist so ein Beispiel zum Beispiel. Und wenn Menschen ins Zweifeln gekommen sind, dann sollen wir uns ihre Erbarmen, sie zurechtweisen. Arbeit investieren, Zeit investieren, mit ihnen zu reden, ihnen klarzumachen, was die Schrift wirklich sagt, sie zurechtzubringen, wieder auf die Wahrheit, auf den richtigen Weg. Dann gibt es eine zweite Gruppe. Genau, Zweifelnde zurückgewinnen. Zurückgewinnen ist, glaube ich, das beste Wort. Ich habe es mal so genannt. Dann gibt es eine zweite Gruppe, und das sind Leute, die von Verführern leider schon überzeugt wurden. Die so weit überzeugt wurden, dass sie irgendeine falsche Lehre übernommen haben für sich und sie selbst vertreten. Und diese Menschen laufen eine ganz, ganz große Gefahr. Weil wenn sie selbst noch nicht bekehrt oder errettet sind, dann laufen sie Gefahr, immer weiter wegzukommen vom Evangelium und vielleicht sich nie zu entscheiden. Wenn es Geschwister sind, die von falschen Dingen, von grob falschen Dingen überzeugt wurden, dann setzen sie auch ihr komplettes geistliches Leben aufs Spiel. Ihr Wachstum im Glauben, ihre Beziehung zum Herrn, ihren Lohn im Himmel, solche Dinge setzen sie dann einfach aufs Spiel. Und von diesen sagt der Judas, die anderen aber rettet mit Furcht, sie aus dem Feuer reißend, indem ihr auch das vom Fleisch befleckte Kleid hasst. Bereits Überzeugte retten mit Vorsicht. sie aus dem Feuer reißen. Wie gesagt, Feuer bedeutet ja nicht unbedingt Verlorenheit. Aber auf jeden Fall Gericht oder Strafe oder einen völlig verkehrten Weg. Sie aus dem Feuer reißend, das ist nicht mal so, ja, gehe ich halt mal hin und sag ihm, dass das nicht richtig ist, die Überzeugung, die er gewonnen hat. Nein, liebe Geschwister, hier ist was Energisches gemeint. Sie retten von diesem Weg. Da ist Eile geboten, da ist Einsatz geboten. Während mit Zurechtweisen und Erbarmen gemeint ist, in kleinen Schritten, mit viel, viel Geduld und Barmherzigkeit jemanden auf den richtigen Weg zu bringen, hier ist was Ernsteres gemeint. Interessant ist auch, dass gesagt ist, retten mit Furcht, indem ihr auch das vom Fleisch befleckte Kleid hattet. Was heißt dann das nun schon wieder? Ja, das heißt, dass wenn diese Menschen, die sich verführen lassen haben, die nehmen natürlich auch irgendwie die Lebensweise dieser Irrlehrer an und auch ihre Sünde. Wir haben vorhin drüber gelesen. Und die Bibel sagt, auch wenn wir uns Menschen annehmen sollen, Sünde bleibt gleich schlimm. Und zu sündigen Menschen sollen wir, also zu Sünde allgemein, nicht zu den Menschen, aber zu Sünde, sollen wir einen Respekt, eine Furcht, einen Abstand haben. Dass wir uns nicht selber irgendwie, also nicht selber irgendwie in Versuchung fallen. Und deswegen sagt die Bibel, geht mit diesen Leuten vorsichtig um. Es sind liebe Geschwister, die vielleicht abgebracht wurden, die überzeugt wurden von der falschen Sache, von der wirklich falschen Sache, die Fundamente unseres Glaubens irgendwie erschüttern oder angreifen. Geht mit diesen Leuten vorsichtig um, dass ihr nicht auch in Versuchung fallt. Habt einen Respekt vor Sünde. Sünde ist kein Spielzeug. Sünde ist äußerst gefährlich. Und der Herr erwartet von uns, dass wir Abstand dazu halten. Dass wir vorsichtig umgehen damit. Dass wir die Gefahr, die von Sünde ausgeht, sehen. Okay. Das sind 6 praktische Punkte, wie wir für unseren Glauben kämpfen können. Wie wir uns standhaft halten können, standhaft bleiben können und wie wir anderen Menschen helfen können, die irgendwie bereits ins Straucheln gekommen sind, ins Zweifeln gekommen sind oder von falschen Dingen überzeugt wurden. Ich will das jetzt hier mal zusammenfassen, bevor ich zum Ende komme. Das Thema vom Judas: Ich ermahne euch, für den einmal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Und wir haben uns zuerst angeschaut, was ist das Problem? Wir haben uns diese Verführer, die es leider gibt in Gemeinden, auch heute und vermehrt heute, wie die aussehen und dass das Menschen sind, die unerkannt in Gemeinden leben und am Gemeindeleben teilnehmen und irgendwie subtil und unterschwellig die Geschwister abbringen. Das war erstens. Zweitens haben wir uns angeschaut, dass die Bibel über solche Menschen ein Urteil fällt. Was wir uns nicht anmaßen dürfen. Aber dass sie eine Ausgangslage klar macht und sagt, liebe Geschwister, das Urteil über diese Menschen, das steht fest. Und das hat der Herr getroffen, dieses Urteil, und gefällt. Und deswegen müssen wir uns damit nicht mehr befassen, sondern wir können uns Gedanken machen, wie kämpfen wir für den Glauben statt gegen Verführer. Und drittens haben wir uns angeschaut, wie geht das ganz praktisch? Wie können wir für den Glauben kämpfen, überzeugt bleiben von jeder noch so kleinen Wahrheit, die der Herr uns hier gegeben hat? Die 6 Punkte, habe ich noch als PDF, die werden sicherlich auch mit hochgeladen mit der Predigt, für alle, die nicht mitgeschrieben haben. Da könnt ihr euch die noch durchlesen, falls ihr die vergesst, weil das ist das, was zentral und wichtig ist heute Morgen, was auch ermutigend ist, weil das ist die praktische Anweisung für uns. Wie können wir nah beim Herrn leben und bleiben? Und liebe Geschwister, ich möchte nicht, dass wir irgendwie mit so einem beklemmenden Gefühl nach Hause gehen. Und das will der Judas auch nicht. Und deswegen endet er nicht nach Vers 23. Es ist eine gefährliche Situation und wir leben in Zeiten, wo viele, viele Leute im christlichen Bereich falsche Dinge lehren und sehr, sehr gut argumentieren können. Und ja, da kann es einem Angst und Bange werden, das stimmt. Aber liebe Geschwister, wenn wir standhaft bleiben, dann ist das nicht unser Verdienst. Weil Judas sagt ganz am Ende in Vers 24, der Herr vermag euch zu bewahren. Ganz am Anfang in seinem Gruß schreibt Judas, er schreibt den in Jesus Christus bewahrten Berufenen. Liebe Geschwister, der Herr ist mächtig und fähig, uns zu bewahren. Und wir sollten unsere Standhaftigkeit unterstützen. Wir sollten dafür arbeiten, wir sollen kämpfen für den Glauben. Aber der Erfolg, nämlich dass wir bewahrt bleiben, dass wir bei der Wahrheit bleiben, dass wir nah beim Herrn bleiben, diese Bewahrung, die schenkt Gott. Und auf die dürfen wir vertrauen. Sofern wir unseren Glauben verteidigen wollen, sofern wir dafür kämpfen wollen, es ist ein Appell, der von diesem Brief ausgeht. Liebe Geschwister, lasst uns für diesen Glauben kämpfen. Lasst uns jede Wahrheit, die in Gottes Wort steht, hochhalten. Lasst sie uns heilig halten. Das Wort hochhalten. Treu zur Wahrheit stehen. Auch wenn es viele in unserer Zeit nicht tun. Wenn es dem Zeitgeist völlig konträr ist. Völlig gegensätzlich. Lasst uns einfach treu hier dran festhalten, komme was wolle. Und dann gibt der Herr uns die Zusage, dass er uns bewahren will. Und deswegen will ich einfach mit den letzten beiden Versen schließen. Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit untadelig darzustellen vermag mit Frohlocken, dem alleinigen Gott, unserem Heiland durch Jesus Christus, unseren Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Macht und Gewalt vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.